Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM 102,6 MHz und heute könnt ihr schon mal eine kleine Pappe rausholen und auch eine Sprühdose, denn heute geht's um Graffiti. Die Überschrift heute ist Partners in Paint. Partners in Paint, das sind die beiden Chris und Milo und was die beiden machen, wie gesprüht wird und vieles mehr, das erzählen euch die beiden jetzt in der nächsten Stunde am besten selbst. Moderiert wird die Sendung von Dominik Köstler, doch jetzt habe ich schon mal genügend geredet und gebe erstmal ein Hallo in die Runde.
Ja, hallo Dominik, wir freuen uns hier zu sein.
Ich hatte jetzt das Glück, euch bereits im Vorgespräch kennenzulernen, die Hörer hatten das nicht. Stellt euch doch mal kurz vor, am besten fangen wir mal bei dir an, Chris.
Jo, Chris bin ich, hallo, ich bin 27 Jahre alt, gebürtiger Ulmer und ja, sprühe ungefähr seit 12 Jahren Graffiti und habe vor circa 2 Jahren mit meinem Kollegen Milo Partners in Paint gegründet. Jo, jetzt darf sich mal Milo kurz vorstellen.
Ja, hi, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, mein Name Milo ist mein Spitzname, war also quasi mein erster Sprühername hier in Ulm. Manche von euch da draußen werden mich kennen und vielleicht auch meine oder unsere Bilder. Angefangen zu sprühen habe ich vor 15 Jahren. Kann jetzt also sagen, dass ich eigentlich so die Hälfte meines Lebens mit Graffiti verheiratet bin und eine sehr enge Beziehung damit eingegangen bin. Und ja, freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Ne?
Das habe ich schon gehört, ihr seid auch beide aus Ulm. Im Text stand dran, ihr macht Partners in Paint nebenberuflich. Wie sieht es denn bei euch hauptberuflich aus?
Also derzeit bin ich, Chris, noch Student, mache gerade meinen Bachelor und bin hoffentlich zum Ende der Woche fertig.
Ja, ich habe gerade auch mein Studium abgeschlossen, den Master of Engineering in Umweltschutz. Ja, was ganz anderes, brauchte eben früher als Gegenkomponente zu Graffiti noch irgendwas Neutrales und da die zweite Leidenschaft von mir die Natur ist, habe ich mich dann dem verschrieben. Wollte mich auch früher dann nicht in einem Kunststudio mit irgendwelchen normalen Künstlern irgendwie auseinandersetzen. Also als Sprüher ist man dann doch relativ selbstbewusst, was so die Kunst angeht und hat man nicht so viel Lust auf andere normale Künstler. Ne?
Ja, ich denke, das ist vielleicht auch dazu zu fügen, bei uns kommt keiner von uns hat Kunst studiert, sondern wir sind eigentlich beide in komplett anderen Richtungen
genau, sind
unterwegs.
War das dann vielleicht auch gerade so nach der Schule dann erstmal so durchs Land ziehen, ein bisschen die Welt erkunden, Ideen sammeln oder ging es da direkt gleich in eine ganz andere Richtung? Vielleicht kam man bei dir,
Milo? Ja, also ich war nach der Schule relativ planlos, muss ich sagen. Und Graffiti war da schon sehr präsent bei mir. Also ich bin sehr häufig dann in andere Städte gefahren oder auch in andere Länder, um zu sprühen und habe auch einfach den Lifestyle gelebt. Ja. Und hat dann auch ein Jahr gebraucht, bis ich ein Studium angefangen habe. Und ja.
Ja, bei mir war es ziemlich ähnlich. Also ich hatte nach dem Gymi erstmal die Schnauze voll, wenn ich das so sagen darf, von den Lehrern und habe einen Trip nach Australien geplant. Und da kam dann auch der Milo für 3 Monate mich besuchen. Dann sind wir da zu zweit rumgetourt und ja, Graffiti war eigentlich auch an der Tagesordnung.
Genau, so sieht's aus.
Also wo habt ihr euch dann kennengelernt, schon in der Schule?
Ja, wir beide kennen uns, also ich weiß, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar hatte ich einen sehr guten Kumpel, Philipp Hummel, sage Grüße an der Stelle. Und er war mit Milo in der Klasse und hat immer gemeint, ja, hier, der macht voll die krassen Graffitis. Und damals, wo ich, ja, schon eine Weile her, weil ich noch jung war, halt beeindruckt und bin ich auch heute noch. Und ja, dann habe ich gesagt, ja komm, stell mir den mal vor und dann... Ja, so ist eigentlich der erste Kontakt entstanden. Wir haben dann unser erstes Bild irgendwann mal zusammen hier am Roxy in Ulm gemalt. Und seitdem sind wir eigentlich, ich finde es immer schon fast brüderlich, so unser Verhältnis.
Ja. Und wann kam dann auch so das Sprühen? Also ihr seid ja dann relativ früh dazu gekommen. Gab es da irgendeinen Grund dafür? Gab es ein Vorbild, irgendwas?
Ja, also ich bin so quasi mit Graffiti in Kontakt gekommen, dass ich an der List-Schule, kennen vielleicht manche, gerade die Ulmer hier, immer Skateboard und BMX gefahren bin und da waren ja legale Graffitis von der bunten Pest, die damals der Pisa 73 gesprüht hat und der Ansam, der jetzt hier im No Pain No Gain tätowiert, also hier auch meine Grüße an die zwei raus. Das hat mich damals schon sehr inspiriert und so als Jugendlicher oder als Teenager mit 12, 13, 14 findet man Graffiti einfach cool, ja, und so wendet man sich dem dann hinzu. Also es gibt wenige, die irgendwie mit Mitte 20 anfangen Graffiti zu malen, so ist meiner Meinung nach auch viel zu spät. Und man sieht einfach die anderen Bilder und man findet es cool, ja. Genauso wie ich die Hack- und Hit-Sachen früher cool fand, auch hier mein Respekt raus an der Stelle. Und dann fängt man an zu skizzieren, ja, trifft vielleicht mal irgendeinen, so wie der Chris dann mich über ein paar Ecken kennengelernt hat, habe ich halt davor auch schon andere Sprüher dann kennengelernt. Oder man trifft sie an legalen Flächen und dann kommt man so in die Szene, ja.
Wie hat sich das dann noch entwickelt, gerade so dadurch, dass die Szene dann noch gut ineinander in Kontakt steht, oder hat man sich dann einfach mal hingestellt und gewartet, bis dann endlich mal ein Sprüher kam, sich dem vorgestellt, wie sieht es da aus?
Ja, im Prinzip, ja, auf blöd, so wie du es gerade formuliert hast, ja, also ich stand zum Beispiel am Roxy und da kann man ja legal sprühen und da habe ich dann damals irgendwie mein viertes oder fünftes Bild gemalt, eben ein Milo, und so bin ich dann auch zu dem Namen Milo gekommen, weil sich keiner mein richtiger Name merken konnte, aber mein Bild war halt an der Wand und seitdem war ich halt der Milo und deswegen werde ich seit 15 Jahren halt Milo genannt. Ja, so kommen die Kontakte zustande, ne?
Ja, so ist es.
Und jetzt auch gerade, was macht für euch beiden jetzt auch die Faszination Sprühen aus?
Also für mich ist es einfach ganz klar so, ein Kontrast zu meinem sterilen restlichen Leben, so dass ich jeden Morgen, gut, im Studentenleben war es jetzt nicht ganz so extrem, aber ich habe auch schon gearbeitet, aber dieses strukturierte Tagesablauf und dann einfach so dieser Ausgleich, dass man so aus sich rauskommen kann und was anderes machen und was nicht jeder macht, das alles im Zusammenspiel, das macht für mich einfach Graffiti aus. Das ist einfach so eine Ausdrucksform und ein Ausgleich zum Standardalltag.
Genau, ja. Es ist ein Ausbrechen aus der normalen Realität in eine Welt rein, wo man im Prinzip seine eigenen Regeln gestaltet und sagt, das ist richtig oder das ist falsch. Ja.
Ich würde sagen, mehr über eure Werke, wie man euch erreicht, das machen wir alles einfach gleich nach der ersten Musikpause.
Jojojo. Free FM.
Die Plattform auf Radio Free FM, heute mit Partners in Paint, Chris und Milo. Wie der Name schon vermuten lässt, es geht hier um Kunst, um genauer zu sein, um Graffiti. Moderiert wird die Sendung von Dominik Köstler und jetzt als Einstieg hier in den neuen Blog. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Partners in Paint?
Ja, also ist eigentlich gar nicht so kompliziert zu erklären. Wir kennen uns, wie gesagt, schon ja, 15 bis 18 Jahre und haben, wie gesagt, unser kleines Geschäft ausgemacht und das Partners klingt halt einfach seriöser als Brothers in Paint und so kam es dann zu dem Namen.
Ich denke, gerade jetzt auch Graffiti ist ja wahrscheinlich zu Beginn auch ein ziemlich teures Hobby. Wie habt ihr das dann auch finanziert? Gab es da genügend Zuschüsse von Mama, Papa, Oma, Opa?
Wir waren beide immer schon jahrelang im Kaufland arbeiten. Das war auch so eine Gemeinsamkeit, die wir hatten, Samstagabends und Freitagabends. Ja, da haben wir unser Geld verdient und am nächsten Tag haben wir unser Geld halt wieder gemeinsam ausgegeben. So würde ich das mal ganz kurz erklären.
Gerade auch Graffiti, seid ihr da vielleicht auch am Anfang ein bisschen belächelt worden im Freundeskreis oder auch gerade von der Familie?
Nö, würde ich so nicht sagen, belächelt nicht. Also es war häufig so, dass wenn Menschen über dich wissen, dass du Sprüher bist, dann denken sie irgendwie, sie haben was gegen dich in der Hand oder sie sprechen dich gleich auf einer ganz anderen Ebene an. Ja, manche belächeln das vielleicht, andere zeigen dann großen Respekt oder auch eine gewisse Faszination eben für das Element, weil ja eben gerade so diese Graffiti-Welt oder die Graffiti-Szene ja schon teils eine magische Aura auf manche Außenstehende hat. Ja,
ja. Ja, ich finde auch, es war eigentlich immer, wenn ist es gut bei irgendjemand angekommen und die haben es richtig gefeiert und sich gefreut, dass da jetzt mal was Neues dran ist an der Wand. Oder dann ist halt so diese Nörgler und Kritiker, die gegen alles Neue in der Welt sind, das war dann so diese ganz krasse andere Seite, aber so belächelt würden, also das ist mir jetzt noch nie vorgekommen.
Also die meisten aus eurem Umfeld, die waren da schon ganz cool damit.
Ja, also jetzt auch gerade was Familie angeht, also meine Mutter hat mich da auch unterstützt, indem wir dann, als ich 11 oder 12 war, haben wir irgendwie Reisen in andere Städte gemacht und ich habe einfach die Graffitis dann abgeblitzt so. Und da hat sie mich schon auch unterstützt. Zu dem Zeitpunkt fand sie das vielleicht auch noch lustig, wusste vielleicht nicht, was für eine Lawine sie da loslöst. Aber ich glaube, jetzt heutzutage kann sie da auch ein bisschen drüber stehen und wir sprechen da auch sehr ehrlich darüber und sie sieht jetzt auch, dass was Produktives auch dabei rumkommen kann, ja.
Aber das ist in der Szene dann schon auch so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, oder? Also man sieht andere, man blitzt es auch ab und es stößt dann nicht irgendwie so auf, hey, warum hast du das jetzt abfotografiert? Das ist mein Werk. Oder warum benutzt du meine Kunst da auch?
Überhaupt nicht. Ich meine, das mit den sozialen Netzwerken, Instagram und Co., da wird das gerade noch viel mehr. Da gibt es extra welche, die sind nur draußen und fotografieren irgendwelche Bilder und laden die dann ins Internet hoch. Also das ist... Die Szene erfährt auch in der Hinsicht riesengroßen Zuwachs.
Und vor allem, man sieht ja auch Graffiti in ganz vielen, ja fast in allen möglichen Straßen. Wie kann man sich dann gerade auch in einer lokalen Szene einen Namen machen?
Ja, also in der lokalen Szene, also jetzt so wie Ulm, wo die Sprüher-Szene immer schon relativ überschaubar war, da geht das relativ schnell. Also entweder guckst du halt, dass du an den legalen Flächen schöne Bilder malst oder dass du halt möglichst viel Masse dann eben auf der Straße dann machst. Ja, also man muss ja auch nicht kein Kunsttalent haben, um ein guter Sprüher zu sein. Ja, man wird nur wesentlich schneller bekannt, wenn man eben was drauf hat. Aber kannst du auch als Sprüher, wenn du nichts drauf hast, kannst du auch bekannt werden. Ne? Das ist ja das Schöne immer, die schöne Mischung.
Aber das heißt schon, dass da auch untereinander gut, dass da alle auch gut miteinander vernetzt sind. Man spricht man sich dann auch auf, trifft man sich dann auch mal so mit anderen Sprühern, tauscht so ein paar Ideen aus?
Ja, sowas kommt natürlich auch vor. Jetzt gerade früher gab es häufiger noch Jams hier in Ulm, wo dann auch die im Umkreis von 100 Kilometern dann aus anderen Städten, Augsburg, Bodenseeraum, Stuttgart und so, dann eben auch Sprüher herkamen, wo man dann das Roxy rundum gemalt hat und so weiter. Ja, die Szene ist natürlich vernetzt, man kennt sich. Aber also ich bin jetzt nicht mehr so dieser Szenemensch wie früher mal. Ich habe da lieber so meine Ruhe und gehe so für mich malen. Ich habe auch gar keine Lust irgendwie auf dieses ganze Gelaber und Rücksicht nehmen auf andere Maler oder sonst irgendwie sowas.
Dann auch einzeln, wie entstehen bei euch jetzt, wenn ihr jetzt alleine sprühen würdet, die Motive?
Also am Anfang war das immer so, so im Beginn, man hat natürlich zu Hause das irgendwie vorskizziert und dann ist man damit hier an das Roxy beispielsweise gelaufen und hat das dann abgemalt und so entwickelt sich dann halt im Laufe der Jahre einfach ein eigener Stil, eigene Stilelemente und mittlerweile oder schon seit zig Jahren eigentlich, da malt man das Ganze einfach nur noch aus dem Kopf, also ist dann auch so ein bisschen gefühlsabhängig. Oder was man jetzt gerade irgendwo von neuen Eindruck gesammelt hat, dann kann man das da auch ganz normal oder ziemlich gut in seine Bilder mit einbauen. Ja, so entsteht eigentlich jetzt heutzutage im Bild. Also diese Skizzenmalerei, das macht man eigentlich nur noch für Großprojekte, dass man sich aber einigt, okay, so sind die Platzverhältnisse, dass die Proportionen hinterher auch passen. Gerade wenn man Gesichter oder solche Sachen mit einbaut, da muss, ist natürlich dann ganz wichtig, dass das am Ende stimmt. Sonst sieht es aus wie, ja, nicht mehr gut aus.
Wenn ihr das dann zusammen macht, gibt es dann andere Vorgänge wie sonst?
Ja. Man muss aufpassen, weil überall irgendwelche Farbeimerchen rumstehen, die man dann umtritt und den Boden beim Kunden versaut zum Beispiel. Also wir arbeiten sehr gut zusammen, aber auch deswegen, weil wir uns so gut ergänzen. Also wir haben durchaus verschiedene Eigenschaften. Ja, ich bin eher so der Denker und ich gucke mir das auch mal eine halbe Stunde an, das Bild. Und dann sagt der Chris aber dann schon so, ja, ich mache jetzt einfach mal. Und ich denke mir, jetzt lass halt mal kurz überlegen, ja, hier geht es auch ein bisschen um was, ja. Und er ist eher so, er haut eher so erstmal rein und ich gucke mir das erstmal alles auch erstmal an, so, ja.
Ich kriege auch da so regelmäßig meinen Ausraster, wenn dann Jonas seine zweite Zigarette anzündet und ich auf der Leiter abchill und ja, aber ich finde, es gehört auch zu uns dazu, dass wir uns mal kurz abkappeln, aber wir einigen uns dann auch immer wieder und ja.
Also das heißt so, zusammen ergänzt ihr euch dann wie so ein altes Ehepaar eigentlich, also da ja, ist jeder auf den anderen abgestimmt.
Das ist auf den Punkt gebracht.
Denn gerade eben mit den Farbeinern kam ich so auf die Idee, was war dann gerade so, ich sage jetzt mal, ein Moment, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Also eine Panne gerade mal so.
Puh, also so eine richtige große Panne haben wir noch nicht gehabt. Hatten auch keine Haftpflichtversicherung lange Zeit für dieses Unternehmen, was wir da haben. Jetzt haben wir eine, wird auch mal Zeit. Naja, so ein Klassiker, man räumt am Ende auf, man ist nicht mehr konzentriert und irgendwo steht ein Becherchen mit Airbrush-Farbe rum und ja, fällt dann natürlich um irgendwie auf den neuen Fliesenboden da beim Kunden oder so. Ja. Ging zum Glück alles bis jetzt wieder weg. Oder mit der Hebebühne irgendwie war sie auf den Rückwärtsgang eingestellt und ich wollte vorwärts fahren und wäre fast hinten gegen so einen Pfeiler gebrettert. Gerade so 2 Zentimeter davor, war halt eine Neubauhalle, fast mit der Hebebühne da den Pfeiler da niedergemäht. Aber eigentlich bis jetzt nichts Großes passiert. Also ist glücklicherweise auf Holz geklopft hier.
Ja, da sind wir auch immer, deswegen sind wir auch zu zweit, dass der eine den anderen irgendwo mal wieder in Schutz nehmen kann und sagen, hey, hier geht's jetzt gerade nicht weiter zum Fahren, gerade mit der Hebebühne oder so.
Hm. Ja. Gerade eben ist ja auch öfters das Wort Stil gefallen. Gibt es denn auch, was für verschiedene Stile gibt es eigentlich auch im Graffiti?
Ja, es gibt viele Stile. Es gibt eigentlich vom Graffiti auch sehr viele Unterebenen. Jetzt, da würde ich zum Beispiel auch Street Art mit einrechnen. Da würde ich auch Urban Art mit einrechnen, was also dann hauptsächlich ja schon Wandgemälde dann auch sind. Gerade die Strömung erlangt großen Zuwachs, also wo auch große Investoren dahinter stehen. Und dann von Graffiti-Styles gibt es natürlich, ja, es gibt diesen klassischen Wild-Style, der dann sehr verschnörkelt ist. Dann gibt es ja, Comic-Style, Simple-Style, Anti-Style.
Was, die Charaktermaler.
Ja, die Charaktermaler. Ja, es gibt einiges, ja.
Was unterscheidet jetzt gerade Street Art von Graffiti?
Naja, Street Art befindet sich in meiner Meinung nach in so einer Art Graubereich, wo die Leute dann sehr schnell auch Zuspruch aus der Bevölkerung bekommen, weil sie eben Motive machen, politisch gesehen jetzt, womit sich die Leute dann auch identifizieren können. Aber es ist dann von der Technik her dann doch recht einfach gemacht. Man macht irgendwie Schablone oder eben ein Plakat und tut es dann irgendwann an die Wand hinmachen. Und es ist, ja, also wird von illegalen Sprühern oder anderen Sprühern eigentlich nicht so wirklich ganz akzeptiert. Wenn es auch was Gutes hat, also weil seitdem Bensky es geschafft hat, in die 8-Uhr-Nachrichten zu kommen, hat der ganze Kunstmarkt für Graffiti nochmal eine ganz andere Ebene erreicht auch. Also es gibt auch positive Sachen bei jeder Strömung natürlich.
Aber da fehlt dann so dieser Ursprung irgendwie auch, so dieses...
Ja. Da fällt der Ursprung dieser illegale Gedanke eigentlich, weil ja doch der Kern von Graffiti eigentlich aus dem Illegalen heraus entsteht. Ne?
Welches? Ja, und auch diese Flexibilität mit der Sprühdose. Ich meine, es ist halt einfach viel auf Schablonen basierend in der Street-Art-Szene oder Aufkleber. Und da muss man jetzt, sage ich mal, nicht so viel mit der Sprühdose oder so gut mit der Sprühdose umgehen können, wie wenn man jetzt ein großes Bild malt von Proportionen her und so weiter und so fort. Die Strichstärke, wie schnell man diese ganzen Striche zieht, welche Farben miteinander kombinieren, harmonieren, das ist natürlich da alles stark vereinfacht.
Das heißt, auch Street Art ist auch einfacher und Ticken kleiner als Graffiti jetzt.
Ja, definitiv.
Dann, welches Graffiti von euch hat am meisten Zeit beansprucht?
Also neben den Aufträgen, die sind eigentlich immer ziemlich anspruchsvoll. Die gehen auch mal so, ja, wie lang waren wir? 4-5 Tage
ja.
Haben wir jetzt mal an einem rumgemalt. Und sonst, hier an der, wie heißt die Brücke? Blautalbrücke, mhm. bei dem Skatepark. Da haben wir eine ziemlich große Wand gemalt mit dem Donald Trump war's. Verkleidet als den Fragezeichenmann von Batman.
Der Riddler.
Und da haben wir auch 3 Tage gemalt, aber das war ja natürlich spontan. Wir haben da nebenbei gegrillt. Also da gibt es jetzt nicht so ein Zeitlimit, wo man sagt, man muss jetzt hier fertig sein, sondern das ist natürlich auch die ganze Atmosphäre und Entspanntheit zum Abschalten, wie gesagt, vom Alltag.
Die Idee kam euch da spontan mit Donald Trump oder habt ihr da auch ein bisschen dran überlegt, so die Wand angeguckt, wie du vorhin gesagt hast, erstmal ein bisschen Einflüsse sammeln?
Ja, da haben wir uns schon überlegt, so was könnte man da machen. So, das war ja auch das erste Mal, dass wir die Wand dann da gemalt haben. Die haben wir ja von der Stadt Ulm zur Verfügung gestellt bekommen für unsere Zwecke. Auch hier herzlichen Dank. Da muss man halt überlegen. Also ich habe eigentlich festgestellt, dass politische Motive eigentlich sehr gut gehen und da die auch angenommen werden von normalen Menschen und auch das Feedback dann darüber uns natürlich auch was gibt. Ja, also wenn man dann so ein Gesicht wie Trump irgendwie dahin malt, ja, dann da agieren die Leute dann auch ganz anders. Wurde ja auch im Netz irgendwie hier und da mal gepostet. ist schon nett, wenn man sich von dieser reinen Graffiti-Form auch noch irgendwie was Gesellschaftliches oder Politisches mit einbaute.
Ja, und wir haben jetzt mit dem Bild auch nicht irgendeine politische Meinung vertreten oder sonst was, sondern es war, ist ja auch ein bisschen so gagmäßig gemeint, es war aktuell zu der Zeit oder ja, ist immer noch ein bisschen aktuell der Typ. Ja. Ja, und so gestalten sich dann eben so Wände und Ideen und formen sich.
Aber ihr habt dann jetzt nicht irgendwie so feste Zeiten, wo ich euch jetzt auch einfach mal zum Hirnen trefft und überlegt, was könnten wir machen?
Ja, da sind wir eher die spontaneren
Typen. Ja.
Also wenn es um solche Sachen, die für uns sind, geht. Bei einem Auftrag oder so ist das natürlich eine ganz andere Sache. Da steckt sehr viel Zeit in der Vorarbeit drin. Das sieht man immer auch als Kunde oft nicht. Aber bei so spontanen Sachen, die für uns sind, solche Wände, just for fun, die sind... Das grobe Konzept steht und der Rest wird dann an der Wand entschieden.
Genau, das ist wesentlich lockerer. Also jetzt gerade für Aufträge oder so, da saß ich auch schon den ganzen Tag mal dran und habe nur Farben ausgewählt. Da kannst du jetzt, die Farbtöne sehen halt gedruckt natürlich auch immer ein bisschen anders aus. Natürlich hast du so deine Farbtöne, wo du sagst, alles klar, die kenne ich, die geht gut mit der und so weiter. Aber ja, jetzt teilweise hockst du den ganzen Tag dran und machst dir nur Gedanken über die Farben, einfach nur, dass die Farben dann schon mal passen. Ja. Also es ist schon sehr viel aufwendiger dann diese Aufträge. Man hat ja auch ein bisschen Leistungsdruck oder man gibt sich selber auch einen Leistungsdruck, will ja den Kunden dann ja quasi auch zufriedenstellen. Ja.
Wie oft seht ihr euch dann auch in der Woche?
Oh, zurzeit ist es ziemlich selten, durch das, dass Milo nicht mehr hier wohnt. Ich eigentlich auch nicht wirklich, aber wir telefonieren dann eigentlich des Öfteren. Also man kann sagen, so einmal die Woche telefonieren wir auf jeden Fall und sagen, was gibt's Neues oder...
Ja, so immer, wenn er nicht schlafen kann, so, dann ruft er mich meistens an und fragt mich dann, hey Milo, kannst du auch nicht schlafen? Ja.
Ich habe jetzt erzählt, am Roxy, dann auch noch an der Tangente, gibt's sonst noch Stellen in Ulm, wo man eure Graffiti sieht?
Ja, das beschränkt sich eigentlich schon eher so auf diese Flächen. Also Ulm stellt jetzt auch nicht so die wirklich coolen öffentlichen Wände zur Verfügung. Gut, das Roxy, das mag eigentlich auch reichen, würde ich sagen. Hin und wieder an der Ulmer Wand unten, das ist beim Ulmer Münster unten bei der steinernen Brücke.
Am Wiley gäbe es noch eine ganz coole Wand, aber da kommt dann auch immer wieder die Polizei vorbei und erteilt einem auch unter anderem einen Platzverweis, weil es anscheinend nur, oder dort Schilder hängen, dass es nur bis 18 Jahren genehmigt ist, wobei ich das Ganze ziemlich für sinnfrei empfinde. Weil man auch ein gewisses Alter braucht einfach, um so große Flächen gestalten zu können. Und dann ist da oft nur Geschmiere von irgendwelchen kleinen Kiddies. Und ich finde das jetzt auch nicht förderlich fürs Stadtbild.
Also da gibt es dann durchaus auch die Grenze, dass man sagt, hey, das ist jetzt nur für ganz junge Sprüher bis 18 Jahren.
Ja, wobei da gar keine ganz jungen Sprüher derzeit sind. Also die gibt es gerade nicht so wirklich. Und dann sieht es da immer aus, wenn da der Bus vorbeifährt oder wenn ich dann mit dem Fahrrad vorbeifahre, denke ich mir immer... lass doch da uns hin. Ich verstehe jetzt nicht diese Altersgrenze. Wieso? Warum auch? Was machen wir denn einem kleinen Kind? Wir tun ja einem kleinen Kind oder sowas nichts. Im Gegenteil, wir geben denen mal eine Sprühdose und sagen hier mal einen Punkt aus oder so, wenn da die Eltern dabei sind. Das ist schon alles passiert. Aber ja,
aber so ist. Vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, also wenn jetzt jemand sagt, so, hey geil, ich habe jetzt auch mal Bock, da was auszuprobieren, kauf mir hier ein paar Dosen, dann ist vielleicht gerade die Ulmer Wand ist so die erste Anlaufstelle, so, weil die von der Hierarchieebene quasi am niedrigsten ist. Also da brauche ich 2001 auch so meine ersten Bilder gemalt. So, und das Roxy ist dann doch eher was für Leute, die dann schon etwas länger dabei sind. Es ist auch immer ärgerlich, wenn dann am Roxy halt jetzt gerade jemand kommt, der sein erstes Bild malt, der halt noch keinen Plan hat und dann ausgerechnet über ein bekanntes Bild rübergeht. Also so die ersten Steps sollte man vielleicht dann an der Ulmer Wand unten machen. Ja.
Mehr über Tipps und ich würde auch sagen, mehr über auch Workshops, die ihr auch anbietet, das würde ich sagen, machen wir nach der nächsten Musikpause. Jetzt gibt's erstmal Mutmama mit typischen Verhältnisse.
Radio Free FM 102.6% Music.
Ihr hört die Plattform auf eben genannten Sender Radio Free FM. Heute mit Chris und Milo. Moderiert wird die Sendung von Dominik Köstler. Und bei uns geht's heute um das Projekt Partners in Paint. Meine letzte Frage vor der Musikpause war, wo man eure Werke begutachten kann. Ich habe gelesen, dass ihr jetzt mit eurem Projekt neue qualitative hohe Standards setzen wollt. Was ist erstmal damit gemeint?
Ja, damit ist gemeint, dass, also wir haben es ja vor 2 Jahren gegründet quasi, weil immer mehr Anfragen für Aufträge reinkamen und wir das dann auch offiziell machen wollten. Und natürlich auch nach 10, 15 Jahren Graffiti dann auch gemerkt haben, dass unsere eigene Entwicklung auch irgendwo dann stagniert. Ja, natürlich entwickelt man sich weiter, aber wie bei jedem Entwicklungsprozess nicht mehr so stark wie am Anfang. Und dann haben wir gesagt, alles klar, lass uns ein bisschen mehr in die Schiene gehen. Ist auch gut, wenn wir dann unsere eigenen Farben noch ein bisschen dadurch dann auch wieder finanzieren können. Und ja auch dann Kunden mit ganz anderen Vorstellungen dann auch auf uns zukommen und wir dann quasi gezwungen sind, uns vielleicht auch mit Motiven auseinanderzusetzen, die wir jetzt für uns selbst ja gar nicht machen würden. Also oder? So ist das gemeint und wollen natürlich immer versuchen, das Bestmöglichste draus zu machen und da die höchste Qualität dann auch dann rauszuhauen. Also haben wir einen recht hohen Leistungsanspruch an uns selbst auch.
Das heißt, vor 2 Jahren kam dann auch so der Entschluss, hey, hier auf der Straße, die freien Flächen, da kommt man einfach nicht mehr so wirklich weiter, lasst jetzt den Schritt gehen und uns dann halt auch für Kunden zur Verfügung stellen.
Genau. Es kommen dann auch größere Wände ja auch dabei raus, ja.
Was war dann so eine Richtung, also die größte Wand, die ihr bisher als Auftrag hattet? Habt ihr dazu vielleicht Maße?
Also so 12x5 Meter, schätze ich.
Was habt ihr
wir
denn?
Hatten einen im Querformat und eine, die war ziemlich groß im Hochformat, aber ich denke, von der Fläche war das ungefähr dann ähnlich.
Was
und
war
die Trump-Wand war auch ziemlich groß. Also die ist von der Länge sogar noch größer gewesen.
Bei so großen Wänden, was wählt ihr da noch für Motive? Also könnt ihr da eins nennen?
Das war bei einer Ulmer Firma und da war dann eigentlich so das Thema, diese ganzen Standorte, wo es die Firma gibt, in dem Motiv mit aufzufassen, haben wir von jedem Land eigentlich so dieses,
wie heißt das? Wahrzeichen.
Das Wahrzeichen rausgesucht. Und die perspektivisch auf so Sechsecke, ein bisschen was Organisches noch mit reingebracht, gestellt und dieses Global Network hieß das ganze Bild dann an sich, diese ganzen Standorte miteinander eben verknüpft.
Dann auch gerade die, wenn man sich jetzt als Person auch bei euch melden will, auf was muss ich achten? Braucht ihr schon Ideen oder kann man auch einfach hingehen und sagen, hey, ich habe hier so und so eine Wand, so ein Budget, könnte man sich da treffen?
Ja, natürlich. Also deswegen geben wir ja auch kein Preisschlüssel vor, weil natürlich die Preisfindung immer eine Einzelfallentscheidung ist und dann ganz vom Motiv abhängt, also von der Detailgetreue. Und im Prinzip auch ein bisschen vom Kunden. Also man kann jetzt natürlich von einem mittelständischen Unternehmen, beziehungsweise fangen wir andersrum an, von der alleinerziehenden Mutter, die ein Motiv für ihre Garage oder fürs Kinderzimmer braucht, kannst du ja nicht den gleichen Preis verlangen wie von einem mittelständischen Unternehmen. Das sind ja ganz andere Ebenen.
Ja, und es ist auch oftmals viel komplexer, so eine für irgendein Unternehmen eine Wand zu malen, steckt viel mehr Vorarbeit drin. Wir müssen uns mit dem Bild erstmal identifizieren, mit den ganzen Motiven, wenn wir hier das Ulmer Münster malen müssen. Das ist natürlich wahnsinnig komplex, auch wenn man es nur in 3 oder 4 Farben dieses Ganze malt. Ja, also von der Größe, die Größe ist natürlich auch noch ein richtig großer Faktor. Und natürlich ist für uns auch immer erstmal interessant zu wissen, was für ein Untergrund ist es eigentlich. Weil es gibt auch so Untergründe wie beispielsweise Holz, da kann man 4-mal draufmalen, dann brauche ich und dann deckt die Farbe erst so richtig.
Aber prinzipiell kann natürlich jeder auf uns zukommen, sagen, hier, ich habe irgendwie 200-300 Euro oder so, kann man da irgendwas machen? Und dann setzt man sich zusammen oder telefoniert und dann stellt sich recht schnell raus, dass man auf der gleichen Ebene ist oder halt auch nicht.
Das heißt, da wendet man sich dann auch am besten an eure Homepage. Könntet ihr vielleicht gerade mal die nennen?
Genau, ja. Also es ist einfach partnersinpaint.de, zusammen ohne Punkt und Komma.
Ja, .de ist schon.
Ja, .de schon, aber Partners in Paint zusammen halt, ja.
Ja, richtig.
Genau, da einfach kontaktieren und dann findet man meistens schon einen Weg, ja, außer man merkt direkt von vorne. Also mit 50 Euro kommt man natürlich nicht hin. Jeder weiß, wie viel ungefähr eine Sprühdose kostet und kann das schon mal so ein bisschen grob einkalkulieren. Und für 1,50 Euro arbeiten wir auch nicht auf die Stunde, aber wir sind ja jetzt nicht aufs große Geld aus, sondern eher auf die Projekte. Ja. Also von dem her, also sind wir da auch immer kulant und versuchen da immer eine Lösung zu finden, dass man zusammenkommt. Ne?
Ja, das heißt ja noch nicht, dass ihr euch von Anfang an gesetzt habt, hey, wir machen jetzt nur irgendwie Firmen oder Unternehmen, Mittelständige, nee, sondern man kann auch als Privatperson sagen, hey, ich habe einfach nur eine geile Wand gerade bei mir daheim und möchte unbedingt da was Cooles drauf haben.
Natürlich.
Und das geht uns eigentlich auch hauptsächlich. Die Wände, die was zur Verfügung gestellt werden und was dieser Kunde mag. Wenn jetzt hier jemand nur ein Riesenherz will, dann sagen wir vielleicht auch beide, wir haben keine Lust, jetzt hier ein Herz zu malen. Also es muss für uns natürlich auch interessant sein. Und das ist für uns auch immer eigentlich ziemlich so mitunter das Wichtigste, dass wir auch Spaß auf dieses Bild haben. Weil wenn man keinen Spaß auf irgendwas hat, das machen will, dann wird das am Ende auch nichts. Und dann ist der Kunde nicht zufrieden, wir sind nicht zufrieden, es sind alle stinksauer. Das wollen wir beide nicht. Und ich glaube, der Kunde auch nicht.
Also es macht auch so ein bisschen diesen Spirit dann wahrscheinlich auch aus im Sprühen, auch dieses Weitergeben. Also man weiß ja dann auch, hey, da will jemand ein Bild von mir auch haben und er will das auch bei sich zum Beispiel im Wohnzimmer haben und dann denkt man sich ja wahrscheinlich auch, boah, geil.
Ja, richtig.
Gibt es dann auch so eine Art Blog, wo man eure Werke, die jetzt vielleicht auch von Unternehmen oder Privatpersonen, ladet ihr die online? Kann man die sich irgendwo anschauen?
Ja, also wir laden sie auf unsere Webseite hoch. Dann haben wir noch eine Facebook-Seite, da ist auch der Link auf der Webseite drin. Muss aber auch sagen, also wir laden bei weitem nicht alles hoch. Zum einen, weil wir, wie gesagt, sehr hohe Ansprüche an uns selbst haben und dann vielleicht sagen wir auch, ja nee, das hat jetzt da nichts zu suchen oder kann aus irgendwelchen anderen Gründen nicht veröffentlicht werden. Ich sehe es auch ein bisschen kritisch. Also eigentlich finde ich, der Bekanntheitsgrad im Graffiti sollte halt doch mit dem Auge direkt vom Bild wahrgenommen werden und nicht dadurch, dass ich ein Bild mal und das auf möglichst vielen sozialen Plattformen mit irgendwelchen Hashtags verlinke. Aber da kann man gern folgen, da posten wir immer mal wieder was bei Facebook.
Wir haben vorhin auch ein bisschen über die Ulmer Szene gesprochen. Wie würdet ihr selber jetzt die Szene hier, also die Sprüher-Szene in Ulm, einordnen?
Na gut, die Ulmer Szene, also hat sich eigentlich schon immer auch ein bisschen so als Perle im Süden betrachtet, war vielleicht auch lange Zeit ein bisschen isoliert, so von den anderen Städten. Natürlich gab es da Kooperationen, aber dennoch war es häufig so, dass Sprüher von außerhalb vielleicht eher als Eindringlinge betrachtet wurden und nicht als Kumpels oder potenzielle Partner. Und ja, so eine Szene in so einer Stadt von der Größe Ulms ist natürlich relativ überschaubar und wird dann auch relativ schnell dann durch einzelne Personen dann auch geprägt, nach oben oder nach unten dann. Ja.
Würdet ihr sagen, die Entwicklung geht jetzt leicht wieder nach oben, dass sich da vielleicht wieder mehr Leute dafür begeistern können oder eher etwas nach unten?
Also wir sind ja jetzt beide nicht wirklich gerade so viel in Ulm, aber was ich so mitbekommen, ist eigentlich eher, dass es ein bisschen rückläufig ist.
Das heißt auch für die Leute draußen einfach mal wieder ein bisschen dafür die Energie zu bekommen und einfach mal zu werken. Da macht ihr ja zum Beispiel auch Workshops, habe ich gelesen. Heißt, gebt ihr da eure Kunst und noch ein bisschen das Handwerk auch weiter oder wie sieht bei euch ein Workshop aus?
Ja, die Workshops sehen ganz unterschiedlich aus. Also teilweise kriegen wir irgendwie Anfragen von Festivals, wo wir dann halt, in 2-3 Stunden, wo halt dann jeder sein Bild malen kann und wir beäugen das ein bisschen.
Geben Tipps und Hinweise.
Geben Tipps, man setzt sich davor hin, macht eine Skizze und dann können die Jungs und Mädels sich Farben aussuchen. Oder man macht einen Workshop, wo man dann zusammen eine Wand malt. Das sind meistens die etwas schwierigeren. Ja, aber also ich glaube, wir haben beide Spaß daran, auch unser Wissen weiterzugeben.
Ja, und auch dieser Kontakt mit anderen Leuten, finde ich immer sehr interessant. Man lernt sehr viele Leute durch Graffiti und durch Workshops und diese ganzen Sachen kennen. Und ich bin jemand, der sich gerne von fremden Persönlichkeiten faszinieren lässt. Und da ist natürlich auch eine Top-Plattform.
Das heißt, auch im Festivals oder auch zum Beispiel bei Kinderprogrammen, das sind dann einfach so ein bisschen halt auch die Szene dann noch, den Spirit auch ein bisschen weiterzugeben, also die Leute dann da auch für zu begeistern.
Ja, einfach mal den ersten Kontakt auch herzustellen. Ja. Ich meine, diese Workshops sind ja immer freiwillig, da meldet sich ja niemand an, der sich nicht dafür interessiert und wir geben denen dann halt in diesen paar Stunden, wo es in dem Zeitrahmen, wo sich das immer abspielt, den Überblick, wie man beispielsweise, wie der Mido gesagt hat, ein Bild aufbaut oder wie das Handling mit einer Dose ist, was es denn da für Unterschiede gibt. Viele wissen nicht zum Beispiel, dass es oben verschiedene Sprühköpfe gibt, die unterschiedliche Funktionen haben und dann eben, dass sie auch mal ihre ersten paar Striche malen dürfen.
Wie erfindet man sich dann nach 12 beziehungsweise 15 Jahren immer noch neu?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Naja, es geht immer irgendwie weiter und man wird ja auch heutzutage, würde ich sagen, noch mehr geprägt oder beeinflusst als in den letzten Jahren. Also gerade durch Instagram und anderen sozialen Netzwerken ist man eigentlich ständig durch andere Graffitis beeinflusst und kriegt so viele Eindrücke, was auch dann dazu führt, ich nenne es immer irgendwie die Globalisierung des Graffitis, weil auch die Styles sich untereinander quasi verschwimmen. Also jetzt als Beispiel, früher konntest du genau sehen, welcher Sprüher nun aus München kommt, welcher Berliner ist, welcher irgendwie Dortmund und Ruhrpott und wer aus Hamburg kommt oder so, konntest du allein am Style irgendwie schon sehen und wie die Bilder aufgebaut sind. Heutzutage vermischt sich das alles und da ist man einfach, entwickelt man sich natürlich auch weiter, weil man eben stark beeinflusst ist, auch durch die sozialen Medien, auch leider.
Wie würdet ihr euren Style beschreiben?
Bunt.
Ja. Sauber und durchdacht meistens.
Ja. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine kurze Musikpause. Chris, du hast mir vorhin gesagt, du würdest gerne einen Song von den Lemmywings hören. Was ist da die Story dahinter?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Der Hans, Tom Hans oder wie er auch, was er noch sonst so für Namen hat. Durch den bin ich eigentlich an Graffiti oder meine erste Kontakt zu Graffiti. Er saß neben mir in der Schule, es war mein Nebensitzer und hat dann immer hier seine ersten Styles auf Blätter gemalt und ich war dann irgendwie fasziniert davon und wir sind heute noch Freunde und ich finde es auch cool, was die Jungs machen. Der Kontakt besteht und da würde ich mir doch mal gern ein Lied von ihrem aktuellen Album wünschen.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. Partners in Pain ist heute das Thema. Das heißt, wir haben uns über Graffiti unterhalten. Uns, das heißt Chris und Milo von Partners in Pain, am Mikrofon gerade zu hören. Dominik Köstler, wir haben auch über die Ulmer Szene gesprochen. Interessant wäre es vielleicht auch zu wissen, wie sieht gerade so, ich nenne es jetzt mal Werdegang eines Sprühers aus. Wie fängt man an und vor allem, wie geht's dann weiter?
Ja, man fängt an, wie wir es vorhin schon mal angesprochen hatten, zum Beispiel an der Ulmer Wand, unten am Münsterplatz und schnappt sich einfach ein paar Dosen und legt los. Ja. Ganz wichtig vielleicht, dass man sich erstmal auf Blatt Papier gut vorbereitet. Es macht keinen Sinn, wenn ich auf dem Blatt kein Graffiti hinbekomme, gleich an die Wand zu gehen und da dann für 30, 40 Euro Bilder zu malen. Und dann ist vielleicht auch ganz wichtig, ein bisschen an diesen Fame zu kommen. Da kann man sich natürlich erstmal in der eigenen Stadt ein bisschen hocharbeiten, einen Namen machen, Kontakte knüpfen und dann ist man schon sehr häufig recht schnell so in einem Netzwerk drin, wo man dann auch in die Nachbarstädte reisen kann oder auch in ganz andere Städte. Also das Schöne an Graffiti ist ja, kannst eigentlich fast überall hingehen, überall wirst du irgendwie Sprüher treffen und wirst von denen dann auch recht herzlich aufgenommen. Also als Chris und ich in Australien zum Beispiel waren, ging das relativ schnell und wir hatten da einen Kontakt und konnten dann von Stadt zu Stadt haben wir die Kontakte bekommen und konnten dann da quasi rumtrippen. Genauso wie in New York, wo ich vor 2 Jahren war, hatte ich auch sofort Kontakte aufgestellt und bin dann da mit den New Yorkern halt rumgehangen. Was sehr nice ist. Also das hat man selten in einer Szene, so wie in Graffiti, dass man da also auch als Tourist dann sehr herzlich willkommen wird. So, ja.
Ja, und man hat dann auch immer irgendwie was zusammen, jetzt gerade wenn ich mich an Australien zurückerinnere. Man hat einfach hier so diesen Tag verbracht, dieses Bild zusammengesprüht, abends ein Barbecue gemacht und diese Freundschaften halten auch einfach oftmals. Gerade aus Australien kam auch einer, der war jetzt schon 2-mal hier wieder in Europa oder wahrscheinlich war er öfters in Europa, aber 2-mal hier und hat uns wieder besucht. Und das freut dann natürlich dann auch, weil man auf diese Weise neue Leute kennenlernt und man auf einer Wellenlänge ist und der Kontakt einfach bestehen bleibt.
Also Reisen ist durchaus auch ein ganz wichtiges Mittel im Graffiti.
Ja. Machen auch sehr viele sehr extrem. Also die nonstop unterwegs sind eigentlich, ja.
Gibt es dann auch so Reiseziele? Gut, ich kann mir jetzt vorstellen, New York ist so, wenn man das jetzt so sagen würde, ich denke mal schon obere Klasse, also sehr weit oben. Wo sind so Länder, wo vielleicht die Graffiti-Szene durchaus noch ein bisschen Zuwachs braucht oder vielleicht auch einfach Leute, die den Mut haben?
Georgien.
Ja, also eigentlich kann man fast sagen, Graffiti gibt es heutzutage fast überall. Also Südamerika hat sehr stark angezogen, obwohl ich jetzt noch nie da war, aber man kriegt es ja übers Internet mit. Auch in Afrika, Asien, Russland auch enorm abgefahrene Szene. Also eigentlich ist Graffiti fast allgegenwärtig mittlerweile. Sehr coole Szene fand ich auch in Kanada zum Beispiel, also Französisch-Kanada in Montreal, wo also auch die Stadt gerade dieses Urban Art und diese ganzen Fassadenkunst sehr stark fördert. Also da kannst du zum Beispiel durch Montreal durchlaufen und in jeder Straße findest du irgendwo eine richtig fette Fassade, die richtig geil gemalt ist. So, also die ganze Stadt ist eigentlich ein Museum von zeitgenössischer Kunst. Ne?
Nimmt man dann da auch die ganzen Eindrücke mit auf den Reisen? Gehört es dann halt auch dazu, um vielleicht auch neue Ideen zu bekommen?
Ja, also habe ich öfters festgestellt, dass ich A, im Urlaub komplett anders male und wenn ich zurückkomme, dann male ich auch nochmal ein bisschen was anderes. Also es bleibt dann, ist dann so eine Mischform wie vor dem Urlaub und während dem Urlaub. Und ja, klar, da entwickelt man sich weiter, ja.
Das heißt, der kreative Prozess, der da auch dahinter steht, den entwickelt man vor allem eben auch, wenn man viel sieht, viel rumkommt und man nimmt dann auch von allem irgendwie was mit.
Ja, richtig.
Gibt es dann auch irgendwie so Sachen, wo jetzt sagt, zum Beispiel, wenn du jetzt, Milo, du sagst, du warst in New York, gab es dann irgendwas, was dich da extrem geprägt hat?
Naja gut, New York ist natürlich allein von der Geschichte her das Mekka des Graffitis oder des Hip-Hop generell. Ja, sehr geprägt hat mich, dass dort Hip-Hop tatsächlich noch gelebt wird. Also so alle vier Elemente und so weiter eigentlich parallel von einer Person ausgeführt werden können. Also und hier in Deutschland ist es eher so, dass halt jeder irgendwie ein Element macht. Irgendwie der DJ macht halt DJ und der Rapper ist halt Rapper und Breaker ist Breaker und Sprüher ist Sprüher. Irgendwie sehr selten irgendwie, dass halt einer irgendwie versucht, alle Elemente irgendwie so zu bedienen und einfach Hip-Hop ist. Das ist da schon wesentlich anders. Und natürlich auch die Kriminalisierung oder die Verkriminalisierung des Graffitis in den USA, gerade in New York, ist auch enorm stark. Also wenn du da einen Sticker irgendwo hinklebst, dann kommst du schon über die Nacht ins Gefängnis. So, ja. Also absolut lächerlich.
Und bei dir, Chris, gerade aus Australien, gab es da irgendwie was dich da extrem geprägt hat?
Mich prägen eigentlich immer weniger so die Styles, sondern die Menschen. Wie gesagt, ich bin da immer eher auf den Mensch an sich fixiert. Was hat denn der so gemacht und wie ist der so? Und ja, also ich nehme immer sehr viel von den Persönlichkeiten der einzelnen Sprüher mit.
Gibt es jetzt von euch oder auch von jemand anderem ein Lieblingsgraffiti? Habt ihr da eins?
Ja, ich glaube, es gibt keinen von sich selber nicht das Lieblingsgraffiti, weil in keinem Bild irgendwie alles perfekt ist und sonst gibt es vielleicht so ein paar Idole, wo man sagt, okay, das sind hier sehr gute Sprüher und der macht das ziemlich gut mit den Farben, aber jetzt, dass man sagt, der ist hier der Oberchef in dieser Sache, finde ich, gibt es nicht.
Ja, ich bin da auch nicht so absolut, also ich habe auch kein Lieblingsessen und ich habe auch keine Lieblingsfarbe. Aber jedes Hit und Hack Bombing hier in Ulm, so ist eigentlich schon mein Lieblingspiece. Ja. Respekt.
Ja, das ist einfach Kult.
Ja.
Dann viele sagen ja auch in der Gesellschaft so, Graffiti ist nicht wirklich Kunst, das ist eher Schmiererei. Gibt's für euch ein Statement, um diese Meinung einfach so komplett zu entkräften?
Wie war die Frage nochmal? Ein Statement?
Um einfach so die Meinung zu entkräften, indem ihr jetzt sagen könnt, hey, das ist Kunst, weil, oder das ist eben Lifestyle, weil.
Puh. Naja, fällt mir jetzt gerade nur eine Geschichte ein, dass zum Beispiel in Brooklyn werden regelmäßig so Urban Art und Graffiti Festivals abgehalten, um eben die Kunst auf die Straße zu bringen und den Gentrifizierungsprozess in Gang zu bringen. Also diese ganzen Festivals sind dann finanziert von großen Immobilienfirmen, die sich eben dann in Brooklyn die Immobilien kaufen und dann eben versuchen, die Künstler dort anzusiedeln und Graffiti dort auf die Straße bringen, um dann eben von den höheren oder von den steigenden Mieten dann zu profitieren. Also es ist klar, sicherlich nicht jedes Graffiti ist Kunst, gerade wenn wir auf die Tags kommen, also die Sprühkürzel auf der Straße, wobei das auch Kunst sein kann, will ich jetzt auch nicht schlecht reden. Ja, es hat auch was mit einem Freigeist zu tun und ja, mit Leben auf der Straße.
Ja, und auch auf die Städte. Also es gibt Städte, die fassen das eher positiv auf und dann gibt es halt noch kleinere Dörfer oder auch Städte, wo das überhaupt noch gar nicht angekommen ist und dann die Leute komplett auf Konfrontation mit einem gehen.
Wo ist so in Deutschland die Stadt, wo man sagen könnte, das ist so das Mekka des Graffitis in Deutschland?
Ulm.
Ulm, vor allem am Roxy dann wahrscheinlich. Da wird man euch dann wahrscheinlich auch das Öfteren noch mal sehen.
Ja, oder? Ja. Nee, gut. Wahrscheinlich ist das Berlin, ja. Ja, früher war es eher München, jetzt natürlich Berlin. Hamburg ist auch geil und der Ruhrpott auch. Frankfurt auch, ja.
Also man kann sich eigentlich schon gut austoben.
Ja, jede Stadt hat Vorteile und Nachteile.
Ja, aber Deutschland ist immer noch sehr leger, also ist alles im Rhein. Deutschland ist cool für Graffiti.
Mhm. Dann sag ich schon mal vielen Dank an Chris und Milo von Partners in Paint. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viele Ideen und auch erfolgreiche Zeiten. Erreichbar sind die beiden unter ihrer Homepage www.partnersandpaint.de oder auf Facebook da einfach auch nach Partners in Paint schauen. Ihr könnt bei denen auch Anfragen stellen. Ihr könnt sagen, hey, ich habe eine riesengroße Wohnzimmerwand zum Beispiel und eine Garage und ich hätte voll Bock, da was machen zu lassen. Einfach bei ihnen melden lassen. Wir haben vorhin gehört, da findet sich immer ein Weg, immer ein Mittel. Am besten wahrscheinlich da auch gleich angeben, wie viel Budget man auch zur Verfügung hat. Dann denke ich mal, wird da der Kompromiss etwas leichter gefunden. Und das letzte Wort der Sendung, das gehört euch. Ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter und sage nochmal ganz vielen lieben Dank.
Jo, vielen Dank, Dominik, dass du uns die Plattform gegeben hast, hier heute zu sprechen. Allen anderen, die hier zugehört haben, danke, dass ihr zugehört habt. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und zum Schluss, es heißt Partners in Paint und nicht Partners and Paint. Also Partners in Paint.
Korrektomatik, ja. Vielen Dank, ne? Wir sehen uns.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.